Ja, guten Morgen. Es geht heute immer noch um Computer Supported Cooperative Learning, CSCL, wie es so schön heißt. Und ich habe dabei, die Fernbedienung funktioniert nur hier. Ich habe dabei diese Gliederung schon das letzte Mal vorgeführt, also diese 7 Punkte. Und wir haben uns über die ersten 4 auch schon Gedanken gemacht. Da ist vielleicht eine Sache nochmals, die man sich bewusst machen muss, dass das Kapitel 8.4 eben über virtuelle kooperative Lernräume ging. Kooperative Lernräume ist natürlich irgendwie, wenn man über Lernräume redet, in dem Kontext sowieso das Thema. Und das Wort virtuell heißt ja nun, dass die nicht real existieren, sondern irgendwie im Zusammenhang mit Computersystemen erst in die Existenz kommen. Und jetzt im Anschluss möchte ich über real existierende Räume sozusagen reden, wobei die Trennung in dem Moment, wo man Computer unterstützt, nicht immer ganz präzise zu ziehen ist. Also das ist die Unterscheidung zwischen 8.4 und 8.5. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass man mit den virtuellen Räumen anfängt und dann die echten Räume sozusagen, wie diesen Raum hier, das ist ein Lernraum, ganz typischer, erst anspricht. Insofern vielleicht ein Hinweis einfach auf die Reihenfolge. Das führt aber jetzt dazu, dass wir heute ein bisschen, zumindest in den ersten beiden Themen, gut aufeinander abgestimmte Dinge haben, weil wir uns insbesondere zum Thema Kollaborationsskripte auch wieder um reale Räume, um das Kooperieren in Lernsituationen, wo sich Menschen gegenüber sitzen oder im gleichen Raum anwesend sind, anschauen werden. Also für heute ist das Programm, zuerst mal Lernräume und Computerunterstützung allgemein anzuschauen, mit verschiedenen Beispielen vor allem. Dann unter dem Thema Kollaborationsskripte ein Stückchen weit uns vorzutasten, dahin, wo wir auch hier in der Gruppe und zusammen mit der Psychologie hier versuchen, aktiv an der Forschung mitzuarbeiten. Und zum Abschluss diese Erfahrungen als Anwendungsszenarien, das ist eigentlich ein Abschluss für das ganze Kapitel, da geht es auch um virtuelle und um echte kooperative Lernräume. Und da wird man feststellen, dass es da durchaus gemischte Erfahrungen auch gibt. Das ist eigentlich das letzte so richtig große Kapitel, das Kapitel 8. Also für die nächste Woche habe ich dann noch schon ein paar inhaltliche Dinge, aber insgesamt denke ich mir so abrundendes Material. Also Standards zum Beispiel ist ein Thema das nächste Mal. Ja, also physikalisch existierende Lernräume, in denen wollen wir Computerunterstützung liefern. Das ist also das erste Mal, dass man nicht mehr über Computer-mediated, sondern über Computer-supported Communication reden. Wobei man sich da grundsätzlich 2 Szenarien vorstellen kann. Das, was jetzt vorwiegend im Mittelpunkt stehen wird, ist wirklich ein Klassenzimmer, das verschieden angeordnet sein kann. Sie kennen ja das auch hier, dass es verschiedene Räume gibt mit verschiedenen Sitzordnungen. Hier zum Beispiel ein klassisches 1:1 für Frontalunterricht angeordnetes Zimmer, ein klassischer Hörsaal eben, was in den Schulen in allermeisten Fällen auch so ist, dass die Klassenzimmer so funktionieren. In Seminarräumen kann es durchaus anders sein, dass man eine U- oder Ringanordnung der Tische hat. Aber trotzdem ein normaler Raum, in dem sich Leute zu Lernveranstaltungen, Lehrveranstaltungen treffen, zur selben Zeit im gleichen Raum, so wie wir uns jetzt gerade hier getroffen haben. Und dabei eben elektronische Hilfsmittel, die das Ganze unterstützen. Was wir heutzutage ganz selbstverständlich im Alltag ja auch zum gewissen Grad haben, wie man hier sieht, ja, wenn man also an den Beamer und den Rechner und sowas denkt und dass einige von Ihnen oft Rechner dabei haben. Also es ist sowieso natürlich eine natürliche Entwicklung, dass Elektronik sich sozusagen Kommunikationstechnik auch dort einmischt und da ist die Frage, wie kann ich die optimal nutzen. Das ist das eine große Szenario. Ein zweites Szenario ist natürlich die Tatsache zu nutzen, dass wir viele Dinge computergestützt haben, also dass wir zum Beispiel eine Aufzeichnung von Audio haben, dass wir zum Beispiel solche Folien, Inhalte, Lernmaterialien in einer Form haben, die einfach elektronisch digital vorliegt in dem Fall und das dann auch für Fernübertragung zum Beispiel nutzen, dass also mehrere Leute an verschiedenen Orten, aber zur gleichen Zeit in eine Kommunikation eintreten. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen, dass es kleine Gruppen gibt, dass es große Gruppen gibt, also zum Beispiel bloß eine Duplikation des Hörsaals da ist. Da hat man also so dieses Phänomen der Telepräsenz, dass man die Computerunterstützung dafür nutzt, dass einfach die räumliche Entfernung möglichst gut überbrückt wird. Darüber möchte ich jetzt nicht allzu viel sagen, dieses zweite Szenario, und das ist ja dann auch schon so eine Mischung zwischen realen und virtuellen Lernräumen. Ich möchte mich ganz stark auf das erste konzentrieren. Und auch da oder in beiden Szenarien eigentlich kann man noch eine weitere Unterscheidung treffen, nämlich welche Rolle spielt jetzt so ein Computersystem? Das kann eher passiv oder eher aktiv sein. Passiv wird heißen, dass im Prinzip Dinge passieren, die auch ohne das Computersystem genau in der gleichen Art und Weise passieren würden. Also zum Beispiel einen Vortrag zu halten mit Folien, das hat man früher mit so Overhead-Projektoren genauso gemacht. Aber man macht eben jetzt vielleicht mit dem Computersystem das Ganze über einen Beamer, was die Möglichkeit bietet, dass ich jetzt die Materialien vielleicht in einer besseren Art aufbereiten kann, zum Beispiel so wie es hier passiert, die Timestamps aufzeichnen, wann eine Folie gewechselt wird und das mit dem Audio, mit einer Audioaufzeichnung synchronisieren. Da ist der Computer aber im Prinzip ein rein passives Element, das uns halt hilft, zum Beispiel die Dinge besser zu dokumentieren, vielleicht auch besser zu präsentieren an manchen Stellen, aber beeinflusst den Lehrvorgang und Lernvorgang selber nicht so sehr. Wenn man sich natürlich schon vorstellen kann, dass es auch aktive Rollen gibt, und es kommen jetzt auch Beispiele dafür, wo ganz starke Führung durch den Computer oder durch computergestützte Systeme gegeben wird, also zum Beispiel in Gruppenarbeiten, wo eben nicht unbedingt ein Lehrer vorhanden ist in der einzelnen Gruppe, zumindest nicht für die ganze Zeit, dass dort im gewissen Sinn Ersatz für den Lehrer geboten wird oder auch in Einzelarbeiten, die zwischendurch passieren. Also das muss man gründlich unterscheiden. Und wie gesagt, mein Schwerpunkt wird jetzt sein auf Enhanced Classroom zunächst mal und zuerst mal ein bisschen über passive Rollen der Computersysteme, was nicht so besonders schwierig ist, und dann so einen kleinen Ausflug, was denn versucht worden ist, um ein Klassenzimmer mit aktiven Rollen von Computer- und Softwaresystemen zu erweitern sozusagen. Ja, da gibt es natürlich eine riesige Palette von Hardware. Also die Liste, die jetzt da steht, ist jetzt eigentlich mehr bloß auf die visuellen Systeme bezogen. Man könnte eine ähnliche Liste noch dazu machen, was Audiosysteme betrifft. Also wie hier zum Beispiel eine Lautsprecheranlage auch in einem Raum ist und ein Mikrofon benutzt wird für die Aufzeichnung. Das ist hier jetzt mal gar nicht abgedeckt. Also bloß wenn man jetzt mal die visuellen Sachen anschaut, gibt es Systeme, die einfach Dateninhalte präsentieren, wie dieser Beamer hier, oder auch große Displays, große Tafeln, die dann eben letztlich Bildschirme sind. Wir haben sehr häufig in Lernräumen mit Spezialgeräten zu tun, die so ja, eine Mischung aus der Standard-Hardware, wie einem Beamer zum Beispiel oder einem großen Display sind und die auf Interaktion schon ausgelegt sind. Also das berühmte Smartboard, das vielleicht viele von Ihnen schon mal im Einsatz gesehen haben. Wir haben zum Beispiel auch drüben in der Amalienstraße eins oder mehrere davon. Das ist also eine interaktive Display-Oberfläche. Bei der haben Sie die Möglichkeit, entweder mit dem Finger drauf zu deuten oder auch mit einem speziellen Stift, mit einem speziellen Gerät, der ausschaut zum Beispiel wie ein Stift oder es gibt auch so einen Löschschwamm quasi, darauf zu arbeiten. Die müssen natürlich irgendwie mit einer Technik ausgestattet sein, um diese Berührungen zu empfinden, wahrzunehmen und auszuwerten. Also die klassischen Smartboards, wie wir sie drüben auch im Einsatz haben, die arbeiten mit Infrarot-Lichtern sozusagen, die außenrum um die Fläche angeordnet sind und entsprechende Fotozellen, die dann sozusagen den Schatten wahrnehmen, den man, wenn man an einer bestimmten Stelle drauf fasst mit irgendwas, ob es der Finger ist oder ein spezieller Stift, die den dann wahrnehmen, lokalisieren und darauf reagieren. Was ganz gut funktioniert und extrem weit verbreitet ist die Technologie, aber nur richtig gut funktioniert, um einen Punkt sozusagen wahrzunehmen, wenn einer drauf deutet. Was zurzeit so ein ganz spannendes Thema ist, dass sehr viele Systeme entwickelt werden, wo mehrere Finger gleichzeitig sozusagen drauf deuten können, wo man es auch zum Beispiel zu zweit interaktiv drauf arbeiten könnte. Also was schreiben zum Beispiel. Und dann natürlich das Problem ist, wie kann ich jetzt identifizieren, welcher Touch auf dieser Fläche nun eigentlich von welchem Benutzer kommt. Das ist ein eigenes, komplexes Forschungsthema für sich, aber ich will bloß sagen, diese interaktiven Oberflächen ist was, das sich eigentlich für Lernräume schon sehr stark etabliert hat. Deutschland hängt diesbezüglich, denke ich, ziemlich hinterher. Also ich war den Sommer in England und habe festgestellt, dass in englischen Schulen das so ein selbstverständlicher Bestandteil wie diese Tafel ist, dass in jedem, zumindest im Gymnasium, in jedem Klassenzimmer so ein Smartboard, und in den Grundschulen ist es auch zumindest an vielen Stellen sichtbar. Also eine Sache, die wirklich gemacht worden ist, Hardware, die gemacht worden ist, um interaktiv mit Projektionsflächen zu arbeiten. Ja, und dann gibt es natürlich die vielen Dinge, die man sowieso kennt, also Laptops, Tablet-PCs, insbesondere die Tablet-PCs, die halt auch sehr geeignet sind, um handschriftlich zum Beispiel darauf was zu arbeiten, zum Beispiel um eine Folie, die dort angezeigt wird, mit handschriftlichen Notizen zu versehen. Also das, was viele von Ihnen jetzt sozusagen mit Papier machen, jetzt gerade eben auf die Folie was, auf den Ausdruck der Folie was hinzuschreiben, kann man da natürlich elektronisch machen. Dann gibt es spezielle Räume, in denen spezielle Möbel drin sind, gerade in Konferenzräumen ist das weit eingeführt und in Schulungsräumen in der Industrie, wo fest Arbeitsplätze da sind, das heißt, ich habe eine Tastatur, eine Maus, einen Monitor an meinem Platz, einfach wenn ich mich hinsetze, ist das dort vor mir. Dann haben Leute Mobiltelefone dabei oder man gibt PDAs aus oder die haben auch PDAs, die man integrieren kann, da habe ich auch gleich noch ein Beispiel dafür. Und zu guter Letzt gibt es dann Spezialgeräte für spezielle Lernsituationen. Da habe ich auch noch Beispiele, die kommen. Also man sieht schon, dass die Bandbreite dessen, was man eigentlich tun kann, enorm ist. Und die Frage ist, was ist denn jetzt wirklich sinnvoll? Und momentan würde ich sagen, ist der Stand der Dinge, dass sich bestimmte Technologien von sich aus anfangen zu verbreiten, dass relativ wenig wirklich an Wissen darüber da ist, wie stark deren Wirkung auf den Lerneffekt ist, dass es verschiedene experimentelle Systeme auch gibt. Aber man weiß eigentlich noch nicht so wirklich ganz genau, welche Kombination in welcher Situation optimal ist. Was man schon weiß und was leicht zu verstehen ist, ist, was das Grundproblem ist. Das Grundproblem ist, dass wir jetzt, wenn wir Leute in einem Raum zusammenführen, dass die was lernen sollen, einer lehrt, andere lernen, oder sie lernen zusammen, erarbeiteten sich Wissen zusammen, dass es da ja zunächst mal die traditionellen Kommunikationskanäle gibt. Die Leute sprechen miteinander, sie schauen sich ins Gesicht, sie tauschen Gegenstände aus, der eine schreibt was, der andere korrigiert. Das heißt, die sind gewöhnt, einfach persönlich miteinander zu interagieren. Und in dem Moment, wo jetzt Technologie dazukommt, muss man natürlich aufpassen, dass das da wirklich reinpasst, dass wir dann nicht plötzlich in eine Situation kommen, wo die Kommunikationsprozesse eher gebremst werden, die normalerweise stattfinden. Also wenn Sie sich vorstellen, dass eben jeder, ganz typisch passiert in Konferenzen, dass jeder seinen Laptop vor sich hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sich jeder eigentlich zunächst mal mit seinem Laptop befasst. Keiner kann so richtig sehen, ob er sich wirklich mit den Inhalten dieser Lernsitzung befasst, wenn er nicht nebenher doch noch irgendwie E-Mail macht oder sowas. Damit ist letztlich eigentlich ein Störfaktor in die ganze Kommunikation reingekommen, der eher schädlich ist. Also die Technologie wäre unter Umständen eher hinderlich für den Lerneffekt. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie das wirklich gut reinpasst in die Kommunikation, die wir normalerweise haben. Und da gibt es eine ganze Reihe Dinge, die man schon finden kann. Also wenn man sich überlegt, computerbasierte Systeme in einem Klassenzimmer, es gibt in Abläufen, in Lernabläufen natürlich immer wieder Situationen, wo das richtig gut passt. Also zum Beispiel Parallelarbeit. Das heißt, wir sitzen zum Beispiel in einer Übungsgruppe und es heißt, es wird irgendwie eine Aufgabe gestellt, die jeder eigentlich für sich oder in kleinen Gruppen die Leute für sich bearbeiten sollen, und später schaut man dann durch, was die Lösungsmöglichkeiten sind, die gefunden wurden, ob da irgendwelche Fehler drin sind, ob es originelle Lösungen gibt, vergleicht die miteinander. Das, was in Übungsgruppen typischerweise passiert. Und da ist natürlich ein computergestütztes System optimal dafür, dass das eben dann zum Beispiel das Ergebnis der Arbeit, wenn die irgendwas aufschreiben, vielleicht sogar was programmieren oder mit einem Zeichenprogramm zeichnen, dass das dann ganz leicht zum Beispiel auf die Projektionsfläche übertragen werden kann. Also wenn die kleinen Gruppen immer um den Tablet-PC rum arbeiten und dort was zeichnen, dann ist das technisch natürlich einfach, das zu übertragen auf die große Projektionsfläche, während sonst, wenn die das mit Papier und Bleistift haben, ist das schon kompliziert, das der ganzen Gruppe zu zeigen. Also da passt Computerunterstützung zum Beispiel. Eine andere Sache, was ganz beliebt ist in Lernsituationen, wenn man irgendwas fragt und die Leute sollen ihre Meinung äußern, dann sind die oft ein bisschen gehemmt, weil sie sich sozusagen irgendwie exponiert fühlen. Man kann problemlos Abstimmungen oder sowas machen oder auch Brainstorming-Sachen, wo Stichworte gegeben werden, wo nicht klar ist, von wem jetzt dieses Stichwort kommt oder der Beitrag. Das heißt, man kann Anonymisierung betreiben. Auch was eindeutig Computersysteme was liefern, was sonst nur umständlich zu realisieren wäre mit irgendwie so wahlähnlichen Dingen, mit Zetteln, die man rumgibt, aber das macht ja doch keiner. Was wir später noch sehen werden, den ganzen Prozess überhaupt zu strukturieren, ist auch eine gewisse Hilfe, die computerunterstützte Systeme geben können, insbesondere wenn Einzelne oder Gruppen individuell arbeiten, nicht jetzt sozusagen einer da ist, der sozusagen den Takt und die Phasen vorgibt und sagt, jetzt wird die Lösung ausgearbeitet, jetzt ist es vorbei, jetzt müsst ihr das untereinander austauschen. Da kann es natürlich durchaus helfen, zum Beispiel auch einfach Zeitvorgaben einzuhalten, dass ein System, Computersystem darauf achtet. Aufzeichnen und wiedergeben, habe ich schon gesagt, ist ganz klar was Computersysteme super gut können. Und dann natürlich, was wir zum Teil ja hier auch schon machen, dass man Simulationen benutzt. Dass man, wenn man jetzt schon einen Rechner da hat, Lernmaterialien hat, die interaktiv funktionieren, an denen ich bestimmte Effekte vorführen kann. In der Vorlesung hat es sich ein bisschen in Grenzen gehalten, mal ein Softwaresystem vorzuführen, mal ein Applet, das zeigt, wie jetzt die Reizweiterleitung im Nervensystem funktioniert oder so. Das sind Dinge, die natürlich auch computergestützt besser gehen. Oder bei Lernspielen, wenn einzelne oder kleine Gruppen losgelassen werden, sozusagen ein Spiel, auch so eine Art Simulation zu betreiben, wenn wir eben feststellen, wir bleiben die hängen, machen die überhaupt was Sinnvolles? Das ist auch aufwendig, wenn ich jetzt eine Gruppe von 30 Leuten habe und immer zwei spielen ein Spiel und ich bin der einzige Lehrer, der da ist, bis ich da eben überall durchkomme, tue ich mich schwer. Und wenn ich ein Computersystem habe, das die beobachten und begleiten kann, die einzelnen Gruppen, das ist mit Sicherheit auch eine starke Hilfe. Aber das sind alles so isolierte Punkte, muss man sehen. Es ist also nicht so, dass einfach die Tatsache, dass jetzt ein Computersystem im Klassenzimmer ist, dass dadurch von sich aus die Interaktion besser wird. Ganz im Gegenteil. Ja, es gibt jede Menge Versuche, damit zu arbeiten, wobei viele davon letztlich auch von der Industrie so gefördert wurden, insbesondere die Firmen, die eben solche elektronischen Whiteboards verkaufen, die tauchen da immer wieder auf. Relativ bekannt in dem Bereich und öfters zitiert auch ist dieses Classroom 2000 Projekt, das nun wirklich auch vor 2000 schon entwickelt wurde, also die Papers sind so Ende der 90er Jahre, wird auch weiter noch betrieben, also das ist kein richtig abgeschlossenes Projekt, sondern also Classroom 2000 gibt es nicht mehr, aber es gibt was, das nennt sich E-Class, was den weiteren Einsatz dieser Technologie bedeutet. An Georgia Tech ist das gemacht worden. Und was man dort hat, ist elektronische Medien im Klassenzimmer, insbesondere von der Idee her, die Präsentation selber, also wirklich ein Hörsaal zunächst mal, die Präsentation passiert an interaktiven Whiteboards, auf denen durchaus Folien präsentiert werden können, aber wo man eben auch schreiben kann mit virtuellen Stiften, die also dann letztlich eine Spur hinterlassen, wie das ein ganz normaler Filzstift auf dem Papier machen würde, aber eben letztlich nur durch Erkennen der Stelle, wo der Stift ist und Verändern des projizierten Bildes und analog bei den Schülern Tablet-PCs als Ersatz für die Papiere, die man sonst dabei hat. Und die haben eine ganze Menge Experimente da gemacht, wie man ein Klassenzimmer sozusagen mit dieser Technologie so verbessern kann, dass letztlich der normale Ablauf kaum geändert wird, aber sozusagen zusätzliche Möglichkeiten entstehen. Und das Ganze konzentriert sich sehr stark auf Aufzeichnung. Das ist also ein bisschen so wie das, was wir hier ja auch machen mit den Podcasts, aber sozusagen eine weitergedachte oder ins Extrem vielleicht ein bisschen getriebene Version dessen. Es wird letztlich eine Präsentation erstellt, die man übers Web anschauen kann. Ja, also man muss sich das, wie gesagt, so vorstellen, dass die Präsentation an so einem interaktiven Whiteboard passiert. In dem Fall ist das so ein Rückprojektionssystem, ist auch schon ein bisschen ein älteres Bild. Und hier sieht man, glaube ich, keine richtigen Tablet-PCs. Wovon ich gelesen habe, ist, dass Tablet-PCs auch in der Regel nur in geringen Stückzahlen ausgegeben wurden. Aber man muss sich vorstellen, die Schüler haben Tablet-PCs. Und die Präsentation funktioniert also zum Beispiel so, dass zwar schon vorgefertigte Inhalte da sind, also zum Beispiel Slides, die werden aber dann vom Lehrer oder auch von der ganzen Gruppe gemeinsam eben ausgefüllt, beschriftet. In dem Fall also wirklich diese ganzen Bildchen, die da draufstehen, sind interaktiv während der Vorlesung oder in dieser Lernsitzung entstanden. Also da geht es passenderweise um eine Vorlesung über Mensch-Maschine-Interaktion als Beispiel. Und während des Ganzen läuft eine Aufzeichnung, Audio- und Videoaufzeichnung, stark automatisiert, und es wird auch alles, was hier auf dieser Tafel passiert, aufgezeichnet. Es wird auch aufgezeichnet, was auf den einzelnen Schüler-Tablets passiert. Und es gibt eine Nachbearbeitungssoftware, die das Ganze dann in eine Webpräsentation verwandelt, bei der das Kernelement so eine Zeitleiste ist. Das heißt, man hat einen zeitlichen Verlauf dessen, was während der Lehre sozusagen passiert ist, über die Zeit weg. Und hier ist auch farbig markiert, also zum Beispiel, wenn Webseiten dazwischen angezeigt wurden, was natürlich diese Displays ja genauso können, natürlich diese Whiteboards, wie dass man drauf schreibt, damit das hier markiert. Und es werden natürlich auch die URLs bereitgestellt. Ich kann da draufklicken und kann mir dann also diese Information natürlich auch beim Abspielen sozusagen anschauen. Das können ja Podcasts heutzutage auch. Dann die Slides, die sind hier blaue Links. Das sind also wirklich die Dinge, die in der Vorlesung entstanden sind, aber mit den Annotationen des Lehrers. Und Videoabschnitte, die werden dann dort unten angezeigt, kann man, glaube ich, auch vergrößern, die halt die klassische Aufzeichnung aus dem Klassenzimmer sind. Und man kann im Prinzip auf der dem gleichen Stil, in der gleichen Zeitleiste eben auch seine eigenen Annotationen aufzeichnen, integriert in die Präsentation der Lehre, und feststellen, wann habe ich denn genau zu was welche Annotation gemacht. Und nachdem die alle auf dem gleichen Server im Prinzip zur Verfügung stehen, kann man als Lehrer auch zum Beispiel Aufzeichnungen von Schülern vergleichen, wenn die zustimmen, und dort reinschauen, was haben denn die verstanden zum Beispiel. Oder gibt es irgendwie ganz verschiedene Varianten, wie die Leute das mitgeschrieben haben. Also insgesamt ein aufwendiges System, das sich aber ganz stark bemüht, sich zurückzunehmen in der eigentlichen Lehrsituation, um eben, wie vorher schon angedeutet, diese Kommunikationssituation nicht zu zerstören. Und das wird offensichtlich auch massiv eingesetzt, und da werden auch Untersuchungen dazu gemacht über die Akzeptanz des Ganzen. Ja, vielleicht ein bisschen ein traditionelleres Beispiel aus Deutschland. Das ist eine Gruppe am Fraunhofer IPSI, die 2006 aufgelöst wurde. Insofern ist es nicht mehr ganz aktuell, aber es ist trotzdem ein schönes Beispiel, wie sowas einfach klassisch aussehen kann. Das war also sozusagen eine Vision des Klassenzimmers der Zukunft, das sogenannte Concert Lab, bei dem auch diese interaktiven Whiteboards eine große Rolle spielen, von denen ja durchaus mehrere gleichzeitig in dem Klassenzimmer sein können und sollen, so wie man hier auch mehrere Tafeln hat und eine Projektionsfläche und damit auch gelernt hat, umzugehen. Und Sie sehen hier auch zwei verschiedene Konfigurationen quasi desselben Raums. Das ist auch so gemacht, dass man die Möbel umstellen kann und dann verschiedene Dinge damit machen. Das wäre links mehr so ein klassisches Meeting, was man auch für ein Seminar oder so sich vorstellen könnte. Einer hält da einen Vortrag und es geht vielleicht ab und zu mal jemand vor und kommentiert das, aber im Wesentlichen ist es einer, der da vorne sitzt, und die Leute sitzen als Publikum drumherum. Und hier hat man eine stärker interaktive Situation, wo eben Beiträge von den einzelnen Teilnehmern eben auch von den Arbeitsplätzen geschickt werden können. Das Ganze gibt es auch in einer Version, die stärker auf Mobilität setzt. Also auch an dem Fraunhofer IPSI haben die unter dem Namen Concert Studio haben die ein System entwickelt, das mobil funktioniert. Das heißt, ich brauche schon so eine Projektionsfläche letztlich in meinem Klassenzimmer, aber das Kernstück ist im Prinzip ein Präsentationssystem, das ich dort anschließe. Also ich habe einfach, ja, ich brauche halt ein großes Display. Wenn ich Glück habe, dann ist das berührungssensitiv, wenn nicht, geht es auch. Und man sieht auch, dass der so das, was er braucht, so in dem Koffer mitbringt. Da läuft im Wesentlichen die begleitende Software drauf. Und die Studenten werden mit PDAs ausgestattet. Also man sieht, die haben alle PDAs in der Hand und können auf die Art interagieren mit dem, was sozusagen in der Präsentation passiert. Also wir haben diese Präsentation, dann haben wir die Controls auf den PDAs und im Hintergrund einen Server, der das fortlaufend begleitet und Interaktion zwischen den PDAs und der Präsentation ermöglicht und dann noch eine zweite Software, die dann die Postproduktion macht. Das ist dieser Viva. Ja, und zwei Beispiele, wie man sich das praktisch vorstellen kann. Das eine wäre eine Brainstorming-Situation. Das heißt, die Teilnehmer benutzen ihre PDAs, um Beiträge zum Brainstorming zu geben. Das heißt, es gibt die Aufgabe, eine Idee beizutragen, die einfach bloß ein Stichwort ist. Es geht jetzt hier um Verkehrsunterricht irgendwie. Scheint bei denen sehr beliebt zu sein am IPSI. Und das bedeutet, dass auf den PDAs ein spezielles Interface gestartet wird auch, das jetzt eben genau erlaubt, eben Ideen beizutragen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, da ein Stichwort einzutippen mit dem PDA, wie auch immer das funktioniert, über Handschrifterkennung oder kleine Tastatur, und dann zu sagen, ich will die Idee beitragen, und dann taucht diese Idee auf dem zentralen Display auf. Und damit ist sie zunächst mal einfach auch nicht klassifiziert, und ich habe als Lehrer dann die Möglichkeit, interaktiv mit der Klasse zu sagen, okay, in welche zum Beispiel dieser drei Kategorien, die wir da haben, wollen wir das denn einordnen? Und vielleicht gibt es auch noch Kategorien, die ich irgendwie über Farben oder so, wie es hier angedeutet ist, markieren kann. Ich kann das also dann formatieren und kann somit also direkt sozusagen aus den Beiträgen, die durchaus anonym von den Teilnehmern kommen können, eben eine Gesamtpräsentation erarbeiten. Das mehr im Brainstorming-Bereich. Ob das anonym ist oder nicht, ist natürlich wahlfrei. Man kann sehr wohl auch daneben natürlich anzeigen, von wem es kommt. Oder ein zweites Beispiel, wenn man nun sozusagen Testfragen hat, kann man so eine Art Abstimmung machen und sagen, was meint ihr denn, was die richtige Lösung ist? Und jeder hat eben auf seinem Handheld die Alternativen, kann das Richtige anklicken und einreichen. Und dann wird daneben das Ergebnis der Abstimmung angezeigt, so wie der TED im Fernsehen, so nach dem Prinzip. Was es natürlich auch für den Lehrenden sehr elegant macht, sofort darauf zu reagieren. Insgesamt ist aber bei diesen beiden Beispielen, also die jetzt in diesem Konzertbereich sind, vielleicht auch bei dem E-Classroom, so ein bisschen das Problem, dass das relativ viel Aufwand natürlich ist, den man da betreibt, für Dinge, die fast gleich auch sozusagen mit Bordmitteln zu realisieren sind. Also ein gewisses Missverhältnis zum Teil vielleicht zwischen Aufwand und Wirkung. Aber doch auch ein Beispiel, wie man eben versucht, nicht allzu sozusagen aufdringlich in der Kommunikation solche Technik einzusetzen. Ja, weil vorher Brainstorming war, muss ich natürlich unbedingt herzeigen, dass wir auch an solchen Dingen gearbeitet haben. Das heißt, also wir Kollegen hier, Ottmar Hilliges vor allem war derjenige, der es vorangetrieben hat. Das ist, ich weiß nicht, ob die das alle kennen, hier in dem instrumentierten Raum, der in der Malienstraße im Keller steht, wo es auch berührungssensitive Displays an der Wand gibt und einen Tisch, der auch berührungsempfindlich ist. Und das war eine Brainstorming-Anwendung, die dort entwickelt wurde, allerdings nicht für Gruppen, sondern nur für ganz kleine Teams, also sprich Zweierteams, die in verschiedenen Situationen abarbeiten können, die können sich gegenüber sitzen und ihre Ideen zunächst mal aufschreiben und austauschen, indem sie diese Notizen schreiben und die sich auch dann gegenseitig geben. Das heißt, man kann so eine Notiz rüberschicken zum anderen, indem man sie einfach anschubst und dann saust sie auf die andere Seite rüber. Und die tauchen gleichzeitig an der Wand auf und dort kann ich sie mit den Möglichkeiten eines interaktiven Whiteboards über diese Software zusammenfassen, gruppieren und Ähnliches. Da sind auch Untersuchungen darüber gemacht worden, wie effektiv sozusagen das Brainstorming funktioniert, Zeitaufwand, Zahl der generierten Ideen zum Beispiel. Und da kommen Ergebnisse raus, die ganz typisch sind für die meisten dieser Technology-Enhanced Experimente. Man ist nicht schlechter, als wenn man es ohne Technologie macht. Also man kann die gleiche Effektivität erzielen, als wenn man es mit Papier und Bleistift macht. Man ist in der Regel aber nicht besser. Und das habe ich, also ist jetzt mehr so eine Beobachtung aus verschiedenen Papers und auch ein bisschen so Folklore, das scheint so das zu sein, was man in der Regel als Ziel sich eigentlich auch nur vorstellen kann. Dass man wirklich eine höhere Effektivität erreicht, ist ganz selten der Fall. Man muss aber sehen, das ist trotzdem natürlich ein gutes Ergebnis, weil man ja zusätzliche Möglichkeiten hat, die nicht da wären, wenn man das nicht elektronisch unterstützen würde. Insbesondere der ganze Dokumentationseffekt. Es liegt ja alles bis hin zum kompletten Ablauf, wie das, die Ideen entstanden sind, liegt ja alles in der digitalen Form vor, die man aufzeichnen kann, die man wiedergeben kann, weiterverarbeiten kann. Und dementsprechend hat man den echten Mehrnutzen davon, dass das Ganze auf einer digitalen Plattform zunächst mal gelaufen ist. Aber die bisherigen Erfahrungen zeigen so der riesige Sprung, dass man Dinge viel effektiver machen kann als ohne digitale Unterstützung. Das kann man in der Regel nicht beobachten. Ja, ich wollte ein paar Beispiele machen, die jetzt ein bisschen exotischer sind, die zum Wesentlichen auch auf Lernen für Kinder, also für die Schule ausgerichtet sind. Das sind Beispiele, die vorher in dieser langen Liste so unter Special Devices wohl fallen würden. Also spezielle Geräte, gut, diese Tabletops waren ja auch schon spezielle Geräte, aber doch mit einem sehr weiten Anwendungsbereich, die nun für diese Art von Interaktion gedacht sind. Also das ist jetzt ein Memory-Spiel, bei dem es darum geht, das Lesen zu lernen. Und da liegt eine relativ aufwendige Technologie drunter, also das Bild, das da auf dem Tisch ist, wird projiziert. Aber auf dem Tisch, da oben sieht man es so ein bisschen in der Vergrößerung, liegen so Steinchen, ja, so Tafeln. Und diese Tafeln haben zwei Seiten, eine Vorderseite und eine Rückseite. Und einer der Seiten haben die ein Punktmuster, das die Tafeln eindeutig identifiziert. Und es gibt eine Kamera, die das Ganze beobachtet und die durch Videoauswertung feststellen kann, welche dieser Tafeln zurzeit umgedreht ist. Und dadurch kann ich, wenn die Tafel umgedreht ist, in der Projektion ein bestimmtes Bild auf diese Tafel projizieren. Das heißt, ich habe so eine Mischung aus einem physikalischen Interface. Das heißt, ich gehe her als Mitspieler, Kinder in dem Fall, nehme so ein Scheibchen und drehe das um, wie ich das beim Memory-Spiel auch machen würde normalerweise. Aber dann ist auf der Rückseite eigentlich nicht wirklich ein festes Bild, sondern es wird erkannt, diese Tafel Nummer so und so ist eben umgedreht worden und in der Projektion wird dann das richtige Bild drauf projiziert. Also so eine Mischung aus einer virtuellen und einer physischen Umgebung. Sowas nennt man auch Tangible Interaction. Das heißt, die Interaktion selber, da brauche ich nicht eine Tastatur können, da brauche ich nicht eine Maus zu bedienen können, sondern kann das tun, was ich im Memory-Spiel immer mache, einfach Steinchen umdrehen. Es passiert aber auch das, was ich gewöhnt bin. Es werden halt einfach die Bilder angezeigt. Und es passiert noch mehr in dem Fall. Es wird gleichzeitig das Wort bei den Kindern angezeigt jeweils. Und man sieht, es sind zwei sich gegenüber sitzende Kinder und die kriegen das jeweils für sich natürlich so gedreht angezeigt, damit das wirklich vernünftig zu lesen ist. Gerade wenn die sollen ja lesen lernen, da kann man nicht gleich verlangen, dass die auch noch was lesen, was auf dem Kopf steht. Und das Ganze ist holländisch, drum heißt Vis Fisch und was Voss heißt, weiß ich jetzt nicht. Also das sind Fuchs, glaube ich, ist das ja, der Voss ist der Fuchs. Und die Aufgabe ist jetzt sozusagen zwei Kärtchen so umzudrehen, dass ein gemeinsamer zum Beispiel Anfangsbuchstabe vorkommt. Also hier der Fisch und der Fuchs passen zusammen, weil die auf Holländisch eben beide mit V angehen. Und damit ist sozusagen eine Spielsituation erzeugt, bei der die Kinder auch dauernd gezwungen werden, wirklich zu den Bildern eben den Text zu lesen, das zu buchstabieren quasi, zu schauen, wo kommt da welches Symbol gemeinsam vor. Was durchaus eben auch in realen Benutzerexperimenten als effektiv und wirkungsvoll fürs Lernen bewiesen wurde. So etwas Ähnliches, mehr in so einer Museumsanwendung, wo es um Lernspiele geht. Ich weiß nicht, ob Sie mal in dem Mathematikbereich vom Deutschen Museum waren. Da gibt es auch so einen ganzen Raum mit allen möglichen Puzzles und Denksportaufgaben, die ja, sehr interaktiv sind, wo man auch gerade Kinder an die Mathematik mit ranführen will. Und da ist tatsächlich bei diesen Experimenten oft so, dass die Leute dann irgendwann einfach stecken bleiben. Ja, das sind sehr viele so Puzzles, in dem Sinne, es ist ein klassisches Tangram, aber es gibt ja auch so dreidimensionale Dinge der gleichen Art, das kann man sich eben, wie gesagt, im Deutschen Museum anschauen. Naja, und sehr häufig ist es so, dass Leute das mal probieren, am Anfang experimentieren sie fleißig los und dann geht es irgendwie nicht auf. Die Dinge haben ja immer den Effekt, dass gerade am Schluss nicht geht, der letzte Stein sträubt sich dann. Und dann verliert man sehr schnell das Interesse. Und die Idee hier ist, ein Computersystem einzusetzen, um in so einem Lernspiel genau diesen an der Stelle eingreifen zu können, wo man sozusagen ja, ein totes Ende kommt. Und das ist also auch ein Tangram-Spiel, auch da wieder ein physikalisch greifbares Spiel, das heißt, das sind Puzzlesteine, die mit so einer ähnlichen Technik auch mit Punktmustern markiert sind, dass sie von der Videobildauswertung erkannt werden können. Das heißt, das begleitende Computersystem weiß, welche Steine da sind in dem Spielbereich und wie die relativ zueinander liegen. Und es passiert nebenher ein Analyseprozess, der nun sozusagen versucht herauszufinden, was ist die aktuelle Situation und was wäre ein guter Hinweis, was man jetzt als nächstes machen kann. Was übrigens gar nicht so einfach ist, weil man da so ein bisschen die Problemlösestruktur für das Tangram auch kennen muss. Und es wird bewusst auch nicht die komplette Lösung gezeigt, sondern eben nur ein Hinweis, was jetzt vielleicht in der Situation schlau wäre zu tun. Zum Beispiel, dass ein weiteres Steinchen da ist, das da gut dazu passt und eine einfache geometrische Form gibt. Man sieht auch hier, also da werden die Tangram-Spiele gespielt, wirklich die Steinchen gelegt. Dort hinten auf dem Rechner wird parallel, weil es eben da und überprüft und überwacht wird, die gleiche Konfiguration angezeigt, die läuft da mit. Und auf dem Monitor habe ich eben die Möglichkeit, insbesondere hier Getterhint, also mir einen Hinweis geben zu lassen, wie es weitergeht. Also auch ein ganz schön aufwendiges System, aber gerade eben für so einen Museumsbetrieb natürlich auch ganz gut vorstellbar, wo man das auf Dauer dann ja wohl auch installiert, auf mehrere Jahre. Das waren jetzt keine richtigen Klassenzimmer. Ein paar exotische Experimente vielleicht noch, die wirklich im Klassenzimmer selber stattfinden, jetzt auch aus der Schule, ziemlich aktuell von der KAI 2006. Zwei Beispiele, das eine, da geht es um Unterricht über Sonnensystem. Ich habe das ja bei meinen Kindern gerade mitgekriegt, was lernt man denn in der Schule über Sonnensystem? Da lernt man, dass die Sonne in der Mitte ist und wie die Planeten alle heißen, in welcher Reihenfolge und so ein bisschen wie groß die sind und welcher sich schneller dreht. Das wird dann vielleicht noch irgendwann mal mit einem Film vorgeführt oder so. Und dann vergisst man das wieder. Und vielleicht hat man noch irgendeinen Lernspruch im Kopf, mit dem man sich merken kann, welche Reihenfolge die Planeten sind, aber das ist dann alles, was übrig bleibt. Das passiert hier auch, aber danach wird sozusagen im Klassenzimmer werden Aufgaben dazu gelöst. Und die funktionieren so, dass an bestimmten Stellen im Klassenzimmer quasi Fenster da sind, in denen kann ich in den Weltraum schauen. Das sind Tablet-PCs, die da hängen, kleine Displays. Und die zeigen im Verlauf des Tages bestimmte Ansichten einfach dessen, was hier passiert im Sonnensystem. Das heißt, ich kriege einfach bestimmte Planeten und den Mond und Ähnliches angezeigt, durchaus sehr systematisch, sehr, sehr schematisch und könnte aber auch realistischer sein. Und jetzt ist die Frage, was ist das eigentlich? Welcher Planet ist denn jetzt welcher? Wer verdeckt jetzt da gerade wen? Wer müsste denn jetzt eigentlich dran sein? Kann überhaupt der Mars von Jupiter rutschen oder nicht? Eine gute Frage. Und dadurch, dass man sozusagen diese Beobachtung fortlaufend hat, da muss man halt irgendwie auf die Uhr schauen und sich Notizen machen, dann war das und versuchen, sich das zu erklären. Dadurch wird natürlich eine Quizaufgabe quasi gestellt, die dann eben zusammen mit dem Lehrer gelöst werden soll. Das heißt, die arbeiten dann auf der Basis dieser Aufzeichnungen, da sieht man so ganz viele Notizen, die sich die gemacht haben. Man sieht auch, dass Dinge auf Video aufgezeichnet werden und wiedergegeben. Kann man nun versuchen, das sozusagen nachzuvollziehen und die Erklärung zu finden. Also ein typischer Fall für eben die konsequente Umsetzung von so einer konstruktivistischen Lerntheorie, wenn man sagt, die sollen eben das Wissen nicht bloß aufnehmen, dann ist es nämlich tot, sondern sie sollen es konkret eben sich selber eigentlich konstruieren, indem sie versuchen jetzt rauszufinden, welches Phänomen ist denn da jetzt gerade passiert. Dann ist natürlich ein vollkommen anderer Zugang zu dem Wissen gegeben. Ist spannend, funktioniert auch, ist natürlich extrem aufwendig, bloß für dieses eine Thema Sonnensystem. Das muss man auch sehen. Man müsste also dann auf der gleichen Hardware sozusagen verschiedene Dinge machen können, was durchaus aber vorstellbar ist eigentlich. Oder ein ähnliches System, da geht es um Erdbeben, und zwar um die Analyse dessen, was Aufzeichnungen von Erdbeben dann an Informationen liefern. Das heißt, Verständnis dafür entwickelt werden, was das eigentlich bedeutet, wenn in den Nachrichten gesagt wird, das Epizentrum lag da und da oder hier ist ein Bereich, in dem seismische Aktivität erwartet wird. Natürlich besonders interessant in Gegenden, die besonders erdbebengefährdet sind. Dort wird das Klassenzimmer ausgestattet mit auch so Tablet-PCs. Das sind im Prinzip simulierte Seismographen, also Messstationen. Die messen nicht wirklich die Erschütterungen, sondern da läuft eine Simulation, die eben anzeigt, was da tatsächlich in der Realität sozusagen passieren soll. Und man sieht das dann auch gelegentlich mal, die werden uns auch darauf vorbereitet, das zieht sich über einige Tage hin, dass gelegentlich mal ein Erdbeben passiert. Das Erdbeben wird auch sozusagen physisch ein bisschen angedeutet, dadurch, dass irgendwelche Subwoofer in der Ecke rumpeln und man merkt, es ist was passiert. Aber es geht nicht um das Rumpeln von dem Subwoofer, sondern es geht dann darum, was zeigen unsere seismografischen Stationen im Klassenzimmer. Das heißt, die sollen dann ihre Stationen sausen und schauen, welche Station hat denn jetzt was angezeigt und das versuchen auszuwerten. Und was man macht dabei, wenn man jetzt wissen will, wo das Epizentrum ist, ist ähnlich wie bei Satellitennavigation, so ein Triangulationsverfahren, wo man versucht, aus vielen dieser Stationen, wo man eben nur die Stärke des Signals hat, aber nicht die Richtung, aus der das Signal kam, diese Erschütterungswellen sind ja nicht gerichtet, versucht man dann den Ort, wo das Ganze herkam, und aus der Zeit natürlich, aus der Laufzeit, kriegt man ja die Entfernung, sozusagen zu bestimmen. Und das ist ein Beispiel, dass das sehr handgreiflich gemacht wird mit irgendwelchen so Wäscheleinen, die da gespannt werden, um wirklich das sozusagen im Raum den Ort zu bestimmen, auch klar zu machen, dass man da auch dreidimensionale Ortsbestimmung machen kann. Und die Ereignisse in ihrer Stärke werden dann auch ganz plastisch visualisiert durch so Ballons oder so Kugeln, die von der Decke hängen, womit man dann im Lauf von ein paar Tagen auch sieht, dass es eben Zentren gibt, an denen sich die Tätigkeit konzentriert oder auch Linien entlang sich der die Tätigkeit ausrichtet. Also auch wieder ein Beispiel, wo man letztlich Computerunterstützung hat, aber eben auch extrem weit zurückgenommen und ganz genau auf ein intelligentes und innovatives Lehrkonzept einfach ausgerichtet. Ich sage das bloß, um sozusagen ein bisschen auch den Kontrast zu den klassischen Dingen. Hier ist einfach ein Beamer und wir können das aufzeichnen, klar zu machen. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, die auch Schrittchen für Schrittchen immer billiger werden, natürlich nachdem die Geräte immer billiger werden und durchaus in absehbarer Zeit vorstellbar sind, dass man die in realen Schulsituationen einsetzen kann. Ja, das sind reale Lernräume und ich habe ja gesagt, ich will von da aus so ein bisschen vorwärts in dem Bereich, wo wir ein bisschen was machen, also die Frau Streng vor allem was macht, zusammen mit der Psychologie. Und um dort zu verstehen, was die tun, muss man einen Begriff sich erarbeiten, das sind die Kollaborationsskripte. Ich habe ja auch ein Buch, ein ganz aktuelles Buch, das Einzige, was fehlt, ist die Jahreszahl, die ist 2007. Also ein Buch, das eben auch von unseren Kollegen in der Psychologie mit herausgegeben ist. Ich habe vorher schon mal sowas angedeutet über die Skripte, dass es nämlich bestimmte Abläufe gibt, die da passieren, bestimmte Phasen, wo man sagt, jetzt machst du deine Aufgabenbearbeitung und dann tauschst du die Ergebnisse mit anderen. Und ich habe auch schon angedeutet, dass Computer sich dafür ganz gut eignen, sowas zu unterstützen. Und genau das ist sozusagen die Kernidee hier bei diesen Skripten. Sowas Ähnliches wie Skripte gibt es an verschiedenen Stellen in der Pädagogik schon seit langem. Das ist nichts Besonderes, aber der Begriff hat sich in den letzten Jahren so stabilisiert und ist gerade im CSCL-Bereich jetzt sehr modern. Also das ist im Prinzip ja wie ein Drehbuch. Also Skript ist ja das englische Wort für Drehbuch eigentlich. Das heißt, es ist eine Geschichte oder ein Ablauf, ein Szenario, den man spielt, im Prinzip wie Schauspieler eben auch entlang einem Drehbuch spielen. Und das muss man sich zunächst mal als Grundidee vorstellen. Und solche Dinge passieren in unserem täglichen Leben natürlich dauernd, dass es sozusagen Drehbücher gibt für bestimmte Abläufe in unseren Alltagssituationen, die vordefiniert sind. Also das klassische Beispiel ist dieses Restaurantskript. Wenn man ein Restaurant betritt, dann gibt es eine bestimmte Abfolge von, hängt auch ein bisschen vom Restaurant ab, aber es gibt eine bestimmte Abfolge von Dingen, die einfach passieren. Also dass zum Beispiel zumindest in einem besseren Restaurant man irgendwie am Eingang stehen bleibt und dass man dann irgendwie begrüßt wird und sagt, wie viele Leute das sind und dann wird ein Tisch gesucht, man wird ein Tisch geführt und so weiter. Da gibt es ganz bestimmte Rollen, die da einzunehmen sind, zum Beispiel den Sprecher dieser Gruppe und den Kellner ganz offensichtlich und einen bestimmten Ablauf, was der Reihe nach passiert, wo wir auch nicht länger drüber nachdenken. Das ist eine Sache, die sozusagen in unserem Alltag fest etabliert ist. Und da gibt es viele, viele andere Dinge, die vielleicht ein Informatiker eher ein Protokoll nennen würde. die in der Alltagskommunikation fest verankert sind. Und das ist auch ein bestimmter Teil unseres Gedächtnisses. Es ist so ein prozedurales Gedächtnis, wo wir solche Abläufe auch fest verankern irgendwie und die dann abspulen, ohne dass es jetzt noch eine große kognitive Last dabei ist. Sei es irgendwelche Begrüßungszeremonien oder auch Dinge, die jetzt zum Beispiel in einem Spiel stattfinden, so ganz elementare Dinge, wie das beim Würfeln reihum eben in einem bestimmten Drehsinn einer nach dem anderen drankommt oder beim Kartenspielen eine Karte auszuspielen. Das sind Dinge, die Kinder irgendwie in sehr jungen Jahren einfach schon lernen und die man komplett internalisiert. Das ist ein Skript, so ein Arbeitsabhang, ja. Aktivitätsablauf, der vollautomatisiert ist. Daher kommt das auch zunächst mal, also in der kognitiven Psychologie, ist also viel älter als diese aktuelle Diskussion aus den 70er Jahren, wobei dieser Shank Abelson, also der da vorne steht, das tatsächlich wieder dieser Roger Shank ist, von dem auch das E-Learning-Buch stammt, der hat das in dem Bereich schon früher gearbeitet. Also im Wesentlichen Wissen, das eine Aktionsfolge sozusagen betrifft. Das ist die eine Sicht auf so ein Skript, also eine Struktur quasi in unserem Gedächtnis für Arbeitsabläufe, Aktionsabläufe. Dann denkt der Informatiker natürlich an Skripte, das steht hier jetzt mal an dritter Stelle, was wieder ganz was anderes heißt, aber schon auch irgendwie mit strukturierten Arbeitsabläufen zu tun hat. Und die Pädagogen, die haben noch ein bisschen andere Sicht auf die Skripte. Das ist nicht so sehr das, was ein Skript, was ein Mensch sozusagen von sich aus tut und in seinem Gedächtnis hat, sondern das ist was, das man die Menschen veranlasst zu tun, indem man sagt, jetzt holt ihr euer Hausaufgabenheft und schreibt auf, was ich jetzt an die Tafel schreibe. Das ist eine bestimmte Rolle, die eben dann der Lehrer einnimmt, eine bestimmte Rolle, die Schüler einnehmen und eine bestimmte Aktivität, die an der Stelle verlangt ist, und das ist meistens, sagen wir, gegen Ende von der Schulstunde. Da ist ein Bestandteil des Skripts. Natürlich, wenn man lang genug in die Schule gegangen ist, dann hat man das irgendwann mal auch als ein Skript im Sinn der kognitiven Psychologie in seinem Gedächtnis drin. Also man wird wahrscheinlich das Hausaufgabenheft dann schon zücken, ohne dass jetzt irgendwas gesagt wird, wenn eben irgendwie die letzte Minute angebrochen ist und der Lehrer an die Tafel geht, dann denkt man sich schon, was jetzt passieren wird. Also insofern ist es auch nicht so immer ganz voneinander zu trennen. Das Interessante ist jetzt, können solche Skripte tatsächlich bei kollaborativen Arbeiten tatsächlich einen Zusatznutzen bringen im Lernen. Also zunächst mal ist es ja so, dass Menschen natürlich denken und Lernvorgänge haben, also kognitive Prozesse, und wie kann ich sozusagen schaffen, dass wenn die Leute zusammensitzen, in einem Raum zusammen sind oder stehen oder gehen, was auch immer, spielen, dass deren Denk- und Lernprozesse verbessert werden im Vergleich dazu, dass sie das individuell machen, dass sie vielleicht vielfältiger werden, dass sie schneller werden, solider werden, also nicht irgendwie so einseitig. Also diese kognitiven Prozesse zusammenzuführen, miteinander zu vernetzen. Dafür sind Skripte im Prinzip eine ganz spannende Idee, weil man Leute zusammenbringt. Man muss sagen, wenn man Leute bloß so in einem Raum zusammenbringt, dann nutzen die in der Regel das Potenzial nicht wirklich. Und die Skripte sollen dabei helfen. Genauso bei den sogenannten metakognitiven Prozessen, also zu beobachten, was passiert. Ja, ich beobachte mich selber in der Regel viel weniger als ein anderer, der mich beobachtet. Dass, wenn ich in einer Gruppe zusammen bin, dann kommen natürlich schon solche Dinge wie, hey, wir sind jetzt schon alle fertig, bist du jetzt auch mal soweit? Was ich selber vielleicht gar nicht merke, dass ich irgendwo ins Träumen gekommen bin und gar nicht weitergekommen bin mit meiner Aufgabe. Oder auch zu sagen, du bist jetzt dran, was man alleine vielleicht auch nicht ganz so hat, oder auch einfach eine Bewertung. Das heißt, sehr viele dieser Prozesse kann man in der Gruppe sehr gut machen. Und wie gesagt, die Erfahrung ist, wenn ich jetzt einfach bloß eine Gruppe zusammentue und sage, jetzt lernt mal schön mit dem Lernmaterial, dann unterhalten sich die über alles Mögliche, aber sie kommen nicht wirklich bezüglich dieser eigentlichen Effekte vorwärts, die wir haben wollen. Dementsprechend muss ich die in irgendeiner Form führen. Ja, da gibt es verschiedenste Beispiele. Ich habe jetzt mal eins genommen, bloß mal, ich will auf das auch nicht weiter im Detail eingehen, bloß um mal zu zeigen, was so ein Skript im Sinn der pädagogischen Psychologie jetzt wirklich ist. Das ist also ein Skript, das sich darauf ausrichtet, dass man sozusagen eine, naja, sagen wir, internationale, von nationalen Vorurteilen und speziellen Sichtweisen abstrahierende Lösung für bestimmte Fragestellungen einfach findet. Die Fragestellung selber, über die wird gar nichts gesagt, da kann es um beliebige Dinge gehen, drum, was weiß ich, wie man den Alltag organisiert, wie man vielleicht auch ein Rechtsproblem löst zum Beispiel. Ja, also wenn irgendwo ein Streitfall ist, was ist eine gerechte Lösung dafür? Das ist vielleicht ein ganz gutes mentales Beispiel dafür. Und wenn man so einen Fall sozusagen vor sich hat, der zu lösen ist, wer hat jetzt Recht von den beiden, die sich da streiten, dann wird der Fall zunächst mal präsentiert, wie so in der Juristerei. Und das Ganze passiert aber in laufend gemischten Teams, also vor allem sich ändernden Teams. Es gibt zunächst mal ein Team in, wie es hier heißt, Mixed Nations, also es gibt für den Fall ein Team mit gemischten Teilnehmern der verschiedenen Nationen. Dort wird der präsentiert. Dann aber versucht man, die Leute der gleichen Nationalität zusammenzubringen, die möglicherweise auch in verschiedenen Fällen waren. Und die müssen sich gegenseitig ihre Fälle erzählen und sozusagen eine Ausarbeitung, die sagen hier Factsheet, aus der nationalen Sicht erarbeiten. Dann geht man wieder zusammen über die Nationen gemischt. Und auch nicht mehr auf einen Einzelfall, sondern auf so ganze Themengruppen, die mehrere Fälle umfassen, und arbeitet diese Factsheets nochmal durch. Das heißt, dann müssen die Leute, die die einzelne Nation repräsentieren, was weiß ich, es gibt eine ganze Gruppe, die befasst sich mit Diebstahlsdelikten, da gibt es viele einzelne Fälle, und da gibt es eine italienische und eine französische Gruppe, und die kommen natürlich dann in die Gruppe Diebstahlsfälle, kommen die Leute, die Franzosen und die Italiener, mit ihren jeweiligen Factsheets, und müssen die natürlich sich gegenseitig präsentieren und eventuell auch noch vervollständigen. Und dann versucht man nochmal zurück in die Nationalität zu gehen und sozusagen dann die nationalen Sichtweisen zu konsolidieren, die möglicherweise auf verschiedene Themen sich beziehen. Und schließlich dann geht man wieder in die Grundkonfiguration zurück, wo jeder gemischt-nationale Teams bei den einzelnen Fällen sitzen und versucht dann sozusagen eine Lösung zu finden, wobei ein viel stärkeres Bewusstsein für die jeweiligen nationalen Sichtweisen darauf entstanden ist und auch vielleicht ein stärkeres Bewusstsein, sozusagen, wie stark die eigene Position relativiert werden muss durch ganz andere Positionen, die andere Leute vertreten. Kann man sich also leicht auch Varianten vorstellen, wo das ganz schnell ganz spannend wird, wenn man jetzt zum Beispiel an gemischt religiöse Gruppen denkt und irgendwie Christen und Muslime zusammenführt oder so, wo man dann ganz schnell feststellt, dass also auch Themen sind, die super wichtig sind, dass man das an ganz konkreten Beispielen eben ausarbeitet, wo da Empfindlichkeiten zum Beispiel sind. Sowas wäre also so ein Skript, wo sich jemand sehr viele Gedanken gemacht hat, wie kann ich den Kommunikationsprozess sozusagen so strukturieren, dass die Leute in bestimmten Gruppen sinnvoll zusammenarbeiten, um letztlich den Gesamtlernprozess zu optimieren. Da gibt es auch Versuche, das so ein bisschen zu formalisieren. Man muss jetzt als Informatiker da immer ein bisschen zurückstecken, weil das sind natürlich Psychologen, die das machen. Dementsprechend ist die Formalisierung jetzt nicht gleich eine XML-Datei, die da rauskommt. Allerdings kann man sich gut vorstellen, dass man solche Skripte so weit formalisieren kann, dass es am Ende dann wirklich eine XML-Datei ist. Da gibt es auch schon erste Versuche, das tatsächlich zu machen. Also was ist so ein Skript? Das ist in der Regel immer noch eine sequentielle Abfolge von Phasen. Also in den einzelnen Phasen könnte es durchaus auch Parallelabläufe geben, das haben wir bei einem kleinen Beispielskript schon gesehen, aber sagen wir, die Parallelität wird jetzt nicht so sehr in den Mittelpunkt gestellt, man sagt, eine Phase, die beinhaltet dann parallele Abläufe. Man könnte sich als Informatiker natürlich vorstellen, dass es da ein, was weiß ich, Petrinetz von Abläufen gibt, aber so kompliziert muss es jetzt gar nicht sein. Und eine solche Phase wäre also jetzt hier zum Beispiel eben das Diskutieren von diesen Factsheets in so einer nationalen Gruppe zu einem bestimmten Thema. Da ist jetzt die Frage, was ist genau zu tun? So eine Phase wird hier mit 5 Attributen beschrieben. Das erste ist die Aufgabe, die man tatsächlich zu tun hat. Das zweite ist, wer sitzt denn da, die Gruppe? Also zum Beispiel Leute aus der nationalen Gruppe, die Leute aus zu einem bestimmten Thema, mit gemischten Nationen. Dann der Interaktionsmodus, wie funktioniert das? Reden die unkoordiniert? Gibt es irgendwie eine Reihenfolge, weil einer nach dem anderen redet zum Beispiel, was da an Dingen denkbar ist? Und natürlich auch die Frage, wie ist das Ganze von der zeitlichen Abfolge, wie viel Zeit haben die zum Beispiel insgesamt? Ja, und ein Attribut, das hier bei den Fünfen rechts steht, ist jetzt links in den, wie man sieht, vier gelisteten Elementen dieses Tupels zur Beschreibung einer Phase nicht aufgekommen, nämlich die Verteilung des Tasks. Also wer tut jetzt eigentlich in der Gruppe was? Das stellt sich der Dillenburg, von dem das stammt, so vor, dass das dann in dieser Task-Beschreibung, insbesondere in der Aktivitätsbeschreibung passiert. Sieht man schon, dass das eben noch nicht so ganz streng formal ist. Aber im Prinzip könnte man sich auch vorstellen, dass hier Task, also Work Distribution oder so, auch noch als fünftes Attribut drinsteht. Ja, und so ein Task, so ein Einzeltask, der jetzt zu tun ist, da ist beschrieben, was die Aktivität ist, also muss ich hier lesen, kommentieren, muss ich was konsolidieren, eine gemeinsame Meinung bilden oder so. Und das Ganze funktioniert natürlich immer nur, wenn ich eine Eingabe habe zuerst mal, also entweder ein Dokument oder auch die vielen Dokumente, die verschiedene Standpunkte vertreten und dann einen bestimmten Output produziere aus dem Ganzen. Das heißt, jeder dieser Tasks ist wirklich eine Verarbeitung von Eingabeinformation in Ausgabeinformation. Und Sinn macht das Ganze natürlich nur, wenn man so eine Verkettung hat. Das heißt, dass die Eingabe vom Task N plus 1 eben die Ausgabe von dem Task N ist, dass die also nun aufeinander aufbauen und so ganze Ketten bilden. Da gibt es verschiedene Versuche, das so ein bisschen konkreter noch zu betreiben. Und da kommen wir jetzt schon wieder haarscharf an die aktuellen Arbeiten, die da am Lehrstuhl passieren. Nämlich solche CSCL-Skripts so weit zu spezifizieren, dass man sie dann auf ein Software-Framework wirklich abbilden kann. Dazu muss ich natürlich überhaupt mal wissen, was gibt es denn überhaupt für Bausteine für so ein Framework. Und wir haben da, oder die Frau Streng hat da in der Literatur mit dem Psychologen zusammen auch ein bisschen geschaut, was aktuelle Modelle sind, um CSCL-Skripte zu spezifizieren. Und eine der Aufgaben, die wir so ein bisschen verfolgen hier auch, ist, das in ein Software-Framework abzubilden, mit dem ich solche Skripte dann tatsächlich unterstützen kann. Und das, was ich jetzt gerade hier auf der Folie habe, stammt von Kobbe 2007, also ganz aktuell. Was sind denn die Bausteine sozusagen für eine Spezifikation von einem CSCL-Skript? Ein bisschen fortführend eigentlich auf das, was wir vorher auf der Dillenburg-Folie hatten. Und zwar unterscheidet der zwischen Komponenten und Mechanismen. Also Komponenten sind sozusagen sehr statische Dinge, Mechanismen sind dynamische Abläufe, die damit passieren. Also Komponenten, ich muss zum Beispiel feststellen, was sind die Teilnehmer, was sind die Aktivitäten, die es gibt, was sind die Rollen, was für Materialien habe ich denn eigentlich, die Ressourcen und wie schauen meine Gruppen aus. Das ist sozusagen zunächst mal die Basiswelt, die ich festlegen muss, bevor ich überhaupt über den eigentlichen Ablauf reden kann. Und dann muss ich drei verschiedene Mechanismen festlegen. Das erste ist, wie verteilen sich die Aufgaben? Insbesondere folgt daraus natürlich auch, wie verteilt sich dann das Material, um die Aufgaben zu lösen. Das zweite ist, wie bilden sich die Gruppen, der Gruppenmechanismus, Gruppenbildungsmechanismus und natürlich, ganz entscheidend, was ist die Reihenfolge, in der die einzelnen Aktivitäten dann tatsächlich durchgeführt werden. Und diese drei Mechanismen kann man im Prinzip zu einem gewissen Grad separat spezifizieren. Das heißt, wenn man so eine Sequenz hat, dann wird man eben sagen, die bezieht sich auf eine bestimmte Gruppe. Wenn man das also jetzt auf dieses Universum T anwendet, dann habe ich jetzt bloß ein paar Beispiele draus. Ich habe nicht alle Komponenten und alle Mechanismen, doch die Mechanismen habe ich alle ganz kurz, aber nicht alle Komponenten. Teilnehmer ist klar, ne? Wir brauchen halt Teilnehmer von verschiedenen Nationen, wobei es ausreichen muss, dass wir natürlich mindestens für jeden Fall eben nun einen sozusagen abstellen können aus der Nation. Das heißt, wenn wir bloß wenige Teilnehmer haben von in einer bestimmten Nation, die geringste Zahl, die bestimmt die Anzahl der Fälle, die wir in einem Durchlauf zumindest diskutieren können. Die Gruppen waren schon relativ klar. Es gibt diese Fallgruppen, es gibt die Nationengruppen und es gibt diese thematischen Gruppen, die mehrere Fälle ähnlicher Art zusammenfassen. Und wenn man jetzt die Beschreibungsmechanismen anschaut, die Mechanismen anschaut, zum Beispiel für die Aufgabenverteilung, dann wird man hier zum Beispiel festlegen, was eine Fallgruppe ist, nämlich dass die eben genau eine Fallbeschreibung kriegt und Ressourcen müsste natürlich auch Fallbeschreibung gelistet werden. Man kann den Gruppenbildungsmechanismus beschreiben. Man sieht, das ist jetzt sozusagen durch diese Aufgliederung in Komponenten und Mechanismen ist man einfach gezwungen, das ein Stückchen detaillierter aufzuschreiben, als es vorher in dem Prosatext der ersten Fassung stand. Und da wird eben jetzt genau definiert, was jetzt eine, zum Beispiel so eine Themengruppe ist, die also alle Case-Gruppen zu dem einen Thema sind. Und dann kann man die Sequenzen wirklich, eben die Sequenz der Ereignisse wirklich aufführen, nämlich im Prinzip so ähnlich, wie es vorher war. Muss ich jetzt nicht mal im Detail durchgehen, denke ich. Wobei man eben Bezug nimmt dann auf diese oben eben formal definierten, naja, nicht ganz formal definierten, aber immerhin definierten Komponenten. Und wenn man dann noch sozusagen für solche Dinge wie die einzelnen Teilnehmer, die Gruppen, irgendwelche Symbole einführt, wirklich sicherstellt, dass das, dass genau die oben definierten Symbole benutzt werden, dann kriegt man schon eine relativ formale Struktur zusammen, wie man diesen Ablauf beschreiben kann und man sich schon vorstellen kann, es gibt also jetzt zumindest so eine Infrastruktur, die zunächst mal so einen Ablauf, auch wenn die ganz verschieden sein können, mal modellieren kann. Ja, das war jetzt schon so ein bisschen die Informatikbrille aufgesetzt. Ich möchte jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen auf den Sinn des Ganzen, warum man das überhaupt macht und wie solche Skripte denn überhaupt entworfen werden. Und man weiß einfach, das stammt jetzt von der Alison King, auch aus diesem lila Buch, das ich vorher da als Literatur angegeben habe, man kennt eine bestimmte Art von Aktivitäten, die gerade in Gruppen besonders effektiv ist, um das Lernen zu stützen. Da gibt es auch für alle diese Techniken gibt's wirklich Belege, dass das die Effektivität erhöht. Zum Beispiel laut denken. Also ich bin in der Gruppe, ich versuche mir meine Gedanken zu machen, ich behalte aber nicht für mich, sondern rede laut. Das haben Sie bestimmt, wenn Sie mit jemand anders zusammenarbeiten, schon öfter gemacht. Man sagt, ich erzähle das, was mir jetzt durch den Kopf geht, dann kann der andere mitverfolgen, sonst ist es ziemlich langweilig für den. Oder Inhalt zu erklären, also zu sagen, ich will, habe was verstanden und will das dem anderen erklären. Aktiv, da sind wir mitten in dieser konstruktivistischen Theorie wieder drin, statt eben bloß zu konsumieren, das für mich zu behalten, fange ich an, aktiv mit dem Inhalt zu arbeiten und ihn mir dabei eigentlich auch zum Teil erst zu erarbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel was meinem kleinen Bruder erklären will, dann hat der vielleicht noch bestimmte Begriffe überhaupt noch nicht gelernt oder bestimmte Techniken, ich muss also vereinfacht erklären. Oder wenn Sie als Studenten eben jetzt irgendwelchen Leuten in der Familie was erklären wollen, die nicht das fachliche Hintergrundwissen haben, dann müssen Sie die Dinge in eine einfachere Sprache übersetzen. Und sehr oft hilft einem das selber, das haben Sie bestimmt schon mal gemerkt, sozusagen auf das Wesentliche dabei zu kommen. Das ist so ein Phänomen, das wirklich hilft, beim das Lernen effektiver zu machen. Wenn man gezwungen ist, Fragen zu stellen selber, das ist ganz gemein. Also das kennen Sie ja immer, die Situation, bei allen Lernsituationen hat jemand Fragen und alle verstecken sich und denken, hoffentlich will keiner was von mir. Damit nimmt man sich natürlich eigentlich die wichtigste Möglichkeit, weil eine Frage sozusagen überhaupt zu formulieren, ist ja sozusagen eine Reflexion des eigenen Wissensstands, wo man dann sozusagen versucht auch herauszufinden, wo sind denn möglicherweise noch Lücken und dann kriegt man auch ein Feedback, ob das vielleicht wirklich eine Lücke war oder ob es eigentlich mit dem anderen Material schon abgedeckt war. Also extrem wirkungsvoll, aber natürlich ein bisschen mit Hemmungen belegt, gebe ich schon zu. Dann ausarbeiten, also wenn ich Inhalt habe, dazu jetzt zum Beispiel eine Präsentation zu machen, Illustrationen zu machen, einen Vortrag darüber zu halten, ist auch ein Versuch, den Inhalt eben zu aktivieren. Ja, so wie wir als Hochschullehrer das kennen, wenn wir irgendwas nicht verstehen, dann hat man am besten eine Vorlesung drüber, weil dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich das so weit zu erarbeiten, bis man halbwegs schlüssig drüber reden kann. Und dann hat man es in der Regel besser verstanden, als wenn man jetzt einfach bloß irgendwie mal so einen Artikel drüber liest. Dito kennen Sie von Seminarvorträgen, hat das gleiche Prinzip. Zu argumentieren, also wenn man jetzt irgendeine Position vertritt, nicht bloß zu sagen, das ist meine Position, sondern zu sagen, das ist meine Position, weil dieses und jenes als bekannt vorausgesetzt ist. Das kann man sagen, dass das stimmt und es gibt eine bestimmte Schlussregel, die es erlaubt und damit kann ich aus dem bekannten Wissen ein stützendes Argument sozusagen für meine These aufbauen. Das ist natürlich auch was, was ganz stark hilft, mein Argument den anderen klarzumachen und damit vielleicht auch in der Gruppe eben eine gemeinsame Diskussionen sozusagen zu führen und auf ein gemeinsames Ziel zu kommen und wegzukommen zum Beispiel von irgendwelchen subjektiven, vielleicht auch Vorurteilen oder oberflächlichem Verständnis basierenden Meinungen. Ja, und ganz spannend, wenn man eben verschiedener Meinung ist, der kann verschiedene Ursachen haben. Also, dass man Sachen verschieden verstanden hat, dass man verschiedene Vorkenntnisse hat, dass man verschiedenen kulturellen oder sonstigen, altersmäßigen zum Beispiel Hintergrund hat, kann man eben den gleichen Inhalt sozusagen verschieden interpretieren. Es gibt auch manchmal verschiedene Theorien, haben wir bei den Lerntheorien ja gesehen. Und nun einen konkreten Fall sozusagen auszudiskutieren, indem man zunächst mal sagt, ich sehe das so und der andere sieht es ganz anders, ist auch wieder eine Sache, wo jeder aktiv wird mit seinem Wissen, das sozusagen einbringt, umbaut und mit den anderen sozusagen vergleicht. Das sind also alles Beispiele, bei denen wirklich Gruppenprozesse stattfinden, die dem Einzelnen das Wissen aktivieren und das in Kontakt mit dem Verständnis der anderen bringen und damit wirklich dieses Gruppenlernen unterstützen. Und das bedeutet, dass Skripte eben genau das unterstützen sollten, genau solche effektiven Lernaktivitäten. Naja, und da gibt es auch eine ganze Reihe von Dingen, die man kennt, also skriptete Kollaboration, also Drehbücher für die Zusammenarbeit von Menschen, die jetzt zunächst mal nicht computergestützt ist, sondern einfach gedacht ist an Menschen, die zusammen sich Stoff erarbeiten. Ein paar Beispiele, das sind sozusagen Miniskripte schon oder auch Elemente, die in größeren Skripten dann auch immer wieder vorkommen. Und die werden nach hinten hin, wenn sie immer ausgearbeiteter werden. Also das erste ist Pair-Summarizing. Also wir haben zwei Leute, der eine ist der, der zusammenfasst, der andere ist der, der zuhört. Es gibt zum Beispiel einen Text, der eine fasst den Text zusammen, also, was weiß ich, ein Artikel von 12 Seiten, der eine fasst das auf ein Abstract von einer halben Seite zusammen, liest das vor, der andere hört zu, der hat den Text auch gelesen und muss beurteilen, ob das seiner Meinung nach eine sinnvolle Zusammenfassung ist. Dann gibt er ein Feedback und die beiden arbeiten zusammen dann eine Version aus, die ihrem beiden Verständnis genügt. Also ein einfaches Element, wo wir alles das haben, dass jemand eben sein Wissen sozusagen aktiv einsetzt. Wir haben eine Art von Argumentation, die dann letztlich benutzen müssen, um zu sagen, also du hast hier was vergessen, weil das steht ja in dem Text drin. Kann man so wirklich argumentieren, indem man sagt, da ist die Textstelle, wo der Begriff zum Beispiel vorkommt, definiert ist. Also eine einfache, ganz einfache Technik. Eine zweite Technik, die hier reziprokes Lehren heißt, da ist das entscheidende Wort, steht hier ganz am Schluss, Predictor. Das ist eine Technik, die man übrigens auch ganz alleine anwenden kann. Zu zweit macht sie, oder in der Gruppe macht sie mehr Spaß. Und die extrem sinnvoll ist, wenn Sie sich komplizierte Texte erarbeiten müssen, die absolut nicht selbstverständlich sind, wie zum Beispiel wissenschaftliche Texte. Man liest sozusagen einen Paragraph dieses Texts und hat den hoffentlich verstanden, das ist jetzt die Ausgangssituation. Und was man an der Stelle macht, am besten man deckt den Rest von dem Text ab und macht eine Vorhersage, wie es jetzt weitergehen könnte. Man überlegt sich, wenn ich den Text jetzt weiterschreiben müsste, was würde denn wahrscheinlich jetzt als nächstes kommen? Also wenn Sie jetzt ein philosophisches Lehrbuch haben oder auch so ein Lehrbuch so in dem Bereich, wo über Psychologie oder Anwendungen der Informatik geredet wird, da ist es ja oft schon klar, worauf der raus will, was die nächsten, zumindest die Möglichkeiten für den nächsten Schritt wären. Und dort ist dann natürlich einerseits die Aufgabe, das zusammenzufassen, dann Fragen zu stellen auch und dann letztlich, wenn man den Text wird es mit den Fragen vor allem interessant, passt es jetzt zu unserer Vorhersage oder nicht? Gibt es vielleicht verschiedene Vorhersagen, die zu dem Text passen und dann zusammen eben zu klären, was dann vielleicht gemeint sein könnte mit dem Text, der da kommt. Und das Ganze natürlich Schritt für Schritt für immer neue Abschnitte des Texts. Denn es kommen noch zwei, die so ein bisschen schon weiterführen, die zum Teil auch, glaube ich, schwieriger anzuwenden sind. Strategisches Problem lösen. Da hat man im Prinzip eigentlich einen Katalog von Fragen, die so auf Karteikarten auch vorgegeben werden, wo es darum geht, was sind denn die sinnvollen Fragen, um jetzt ein Problem zu lösen. Also zum Beispiel so eine Frage könnte sein, was wissen wir denn jetzt über das Problem? Was ist der nächste Schritt oder sowas? Und diese Fragen haben sie eben vorgefertigt als eine Liste von Karten zum Beispiel dabei und letztlich besteht das ganze Skript darin, sozusagen die Leute anzuleiten, dass sie genau mit diesen Fragen ihren Problemlöseprozess schrittweise vorantreiben. Und das Ganze noch ein Stückchen weitergetrieben, fand ich total spannend, dieses Ask to Think, Tell Why, wobei das Tell nicht mein Tippfehler ist, sondern tatsächlich so in dem Namen dieser Methode drinsteht. Das ist im Prinzip eine Situation, die Sie vermutlich ganz gut in Erinnerung haben aus mündlichen Prüfungen. Das ist eigentlich genau das, worum es da geht. Es gibt einen, der Fragen stellt und einen, der die Fragen beantwortet. Und man wechselt dann allerdings die Rollen nach einer gewissen Zeit. Und das ist genau das, was Sie eigentlich machen müssten, wenn Sie sich auf mündliche Prüfungen vorbereiten. Eigentlich wäre es gut, das vielleicht mal irgendwie zur Vorbereitung für mündliche Prüfungen auszuteilen. Weil derjenige, der die Fragen stellt, der muss sozusagen sinnvolle Fragen zu dem Lernstoff stellen, der andere muss es erklären. Und da gibt es einen ganzen Katalog von so Frageschemata, die da vorgegeben sind. Also zum Beispiel anfangend mit so Dingen wie: Erklären Sie folgenden Begriff? Oder wie sind Sie jetzt darauf gekommen? Oder wenn man dieses Ding darauf anwendet, was passiert dann? Oder gibt es einen Zusammenhang zwischen dem und dem? Also ich finde es total interessant, wenn man das liest, was da an Schemata gibt. Das sind genau die Bausteine für die Fragen, die man in einer mündlichen Prüfung typischerweise stellt. Und sozusagen mit diesem Gerüst dahinter, dass man sozusagen weiß, welche Arten von Fragen gibt es, kann ich da mal durchschauen. Es werden auch noch bestimmte Regeln vorgegeben, wann man welche Frage stellt. Damit kann ich sozusagen sehr sinnvolle Fragen stellen an den anderen Partner, der eben den Lernstoff wiedergeben soll. Und dadurch ein Wechselspiel eintreten, wo sowohl der in der lehrenden oder fragenden Rolle als auch der in der antwortenden Rolle sehr viel an Verständnis sozusagen noch gewinnen für den Stoff, insbesondere für Zusammenhänge, Übertragungen. Also das wären so typische Kollaborationsskripte, die entwickelt wurden, die aber jetzt zunächst einmal natürlich keinen Computer irgendwie involvieren. Allerdings ist es natürlich so, man merkt es schon, wenn die komplizierter werden, dann kommen jetzt schon so Hilfsmittel ins Spiel. Dann habe ich so Karteikarten oder sowas und dann heißt es irgendwie, da gibt es Regeln, in welcher Situation stelle ich denn am besten welche Frage. Das ist schon kompliziert anzuwenden und das kann man eigentlich schlecht automatisieren. Da steckt dann schon wieder doch entweder jemand, ein Coach da drin, der das nebenher irgendwie begleitet und einem hilft, oder man muss eben schon viel vorher gelernt haben. Und da ist genau eine Ansatzstelle, wo man natürlich Computerunterstützung sich gut vorstellen kann. Und vielleicht, bevor ich jetzt noch Beispiele für Computerunterstützung vorstelle, vielleicht noch ein kleines bisschen in die Taxonomie rein, weil Computerunterstützung kann man sich ja auf verschiedenen Ebenen vorstellen. Auf so einer Makroebene, wo man wirklich nur den gesamten Prozess strukturieren will und sagen wir jetzt, das ist jetzt die Phase, in der wir gerade sind. Zum Beispiel jetzt hat einer zu präsentieren, jetzt ist eine Diskussionsphase. Oder ob ich wirklich sozusagen den einzelnen Schritt unterstützen will. Also zum Beispiel beim Argumentieren sagen will, das ist ein Argument, das ich jetzt aufgreife in der Argumentationskette, das ist ein Gegenargument von diesem Argument. Das ist dann natürlich innerhalb einer dieser Phasen sozusagen ein Hilfsmittel. Ja, vielleicht noch eine zweite Taxonomie, die aber nicht ganz so offensichtlich ist. Die Frage ist, ist sich sozusagen der Lernende bewusst, dass da ein Skript dahinter ist? Also sehr oft ist es so, dass das ganz explizit klar ist, dass man wirklich sieht und weiß, wir gehen durch diese Phasen durch, wie so bei so Brainstorming-Techniken, wo es oft so richtige Ampeln gibt, das klassische Brainstorming-Technik, was heißt, jetzt darf man kritisieren, jetzt darf man nicht kritisieren, wo wirklich Bewusstsein über diese Phasen besteht oder wo das irgendwie implizit sozusagen in der Art, wie ich mit dem System umgehe, eingebettet ist, dass es die Phasen gibt. Also wenn man vorher diese Beispiele über das Erdbeben oder das Sonnensystem angeschaut hat, da gibt es natürlich klare Phasen, was jetzt nach aufs andere folgt. Aber das braucht man auch nicht groß erklären und bewusst machen. Das ist einfach durch die Interaktionsmöglichkeiten gegeben. Ich kann aber trotzdem jederzeit, auch wenn gerade kein Erdbeben ist, mal hingehen und mir diese Seismographen anschauen, aber so einen gewissen Freiraum sozusagen. Bin dem Skript, ist mir weniger bewusst, dass ich von dem Skript gegängelt werde. Ja, ein Skript, das wir auch näher angeschaut haben, ist dieses sogenannte Mörder-Skript, was nichts mit Ermorden zu tun hat, sondern das stellt sich aus diesen Abkürzungen, aus diesen verschiedenen Worten, Mood, Understanding, Recall, Detection, Elaboration, Review, vor das Wort. Es geht im Prinzip um so etwas Ähnliches wie das Pair-Summarizing in einer perfektionierteren Version. Man hat Text, den man verstehen will, und zunächst mal lesen beide den Text, das sind zwei Leute, die das machen, und dann muss man eben eine Zusammenfassung erstellen, ein Feedback, der zweite, der Listener, der schaut diese Zusammenfassung an und kommentiert es aus seiner Sicht. Dann werden die beiden Sichten zusammengeführt und dann geht es wieder zurück und das Ganze ist am Anfang nur für eine Passage, einen Paragraphen oder so des Texts. Und in der Regel, wenn man dann zurückgeht, kann man da die Rollen auch wieder tauschen, dass der, der vorher Listener war, nachher dann Summarizer wird, dass sozusagen das wirklich ganz, ganz ausbalanciert ist. Also im Prinzip eine überschritte, fortgesetzte Version dieses Pair-Summarizing. So ein typisches Skript, was jetzt ein echtes Makroskript ist. Oder ein zweites bekanntes Makroskript wäre das Argiograph. Dort wollen Sie letztlich Argumentationen, Diskussionen auslösen, also gut begründete Diskussionen. Und was man macht, ist, dass man, da kommen wir jetzt schon wirklich ganz nah an Systemunterstützung, da ist immer das erste Mal auch so, dass man merkt, das funktioniert mit System noch besser als mit einer reinen technologiefreien Unterstützung. Also Sie haben im Prinzip einen Themenbereich, über den es divergierende Meinungen gibt. Das heißt, ich kann bestimmte Positionen einnehmen und je nachdem kann ich auch Leute klassifizieren, ob sie jetzt in der einen oder anderen Richtung sind. Also nehmen wir als Extrembeispiel irgendwie zum Beispiel politische Richtungen oder so. Jemand ist irgendwie stärker auf die Freiheit des Individuums ausgerichtet, ein anderer stärker auf das Wohlergehen der Gesamtgesellschaft. Das wären so Sachen, wo man so ganz grob gesagt links oder rechts irgendwie die Leute einordnen kann. In der Solo-Phase wird zuerst mal, müssen die individuell Fragebögen beantworten, werden Aufgaben gestellt, und das ist natürlich was man Supermaschinen unterstützen kann, mit denen man letztlich nur den Zweck verfolgt, die Leute einordnen zu können. Wo sind die auf dieser Skala von links oder rechts, Theorie A, Theorie B, was auch immer das ist, was wir unterstützen wollen. In der zweiten Phase wird nicht so sehr gesagt, wer ist jetzt sozusagen irgendwo wo auf dieser Achse, sondern es wird gesucht nach Paaren, die besonders konträre Meinungen haben. Das kann ein System natürlich auch sehr gut machen. Und zwei Leute identifizieren, die entgegengesetzt sozusagen das Fragebogen ausgefüllt haben. Und natürlich, man setzt dann die zwei, die möglichst entgegengesetzten Meinungen haben, die setzt man zusammen und bildet aus denen ein Paar, dass sie nun die gleichen Fragen wieder durchgehen müssen, wo sie ja aufgrund dieser Auswahl eben deutlich verschieden geantwortet haben. Und sie müssen sich sozusagen einigen auf eine gemeinsame Antwort, wobei jeder auch sieht, was seine Antwort und die Antwort des anderen eben war beim ersten Durchlauf. Und da an der Stelle sind die natürlich gezwungen, wirklich zu argumentieren und sozusagen festzulegen, bei jeder einzelnen Frage, habe ich recht oder hast du recht? Und das Ganze wird aber sozusagen objektiviert irgendwie, weil die aus ihren individuellen Einstellungen rausgeholt werden und das jetzt gegenüber jemand, der eben eine ganz andere Einstellung vertritt, wirklich verteidigen müssen, anfangen müssen, echt zu argumentieren. Warum ist das denn so? Und ja, nehmen Sie irgendein politisches Thema, was weiß ich, Kernkraft einsetzen oder nicht gegen das Klimaproblem, Erderwärmung, da kann man nicht einfach nur sagen, ich bin dafür oder ich bin dagegen, sondern man muss irgendwie Gründe finden, warum. Da muss der eine eben sagen, aber was weiß ich, weil da Atommüll anfällt, mit dem man nicht weiß, wohin damit. Und da muss man überlegen, gibt es für den Atommüll wieder Lösungen und so weiter. Das heißt, es sind dann Argumentationsketten, die da passieren. Ja, und dann gibt es eine Phase, wo die zusammenkommen mit dem Lehrer und nun die sozusagen die individuellen Antworten, die gemeinsamen Antworten verglichen werden und auch nochmal erklärt wird, wie weit sie dort gekommen sind sozusagen in der Konsensbildung. Das kann man nicht mehr systemunterstützen. Und schließlich gibt es noch eine Hausarbeit sozusagen, wo jeder von den Studenten zu einer dieser Fragen aus diesem Originalfragebogen eben dann noch eine Ausarbeitung machen muss und wirklich die Argumente erklären muss. Und da könnte natürlich ein System schon wieder helfen, weil die Argumentationsketten, die da entstanden sind, wenn die irgendwie aufgezeichnet wurden, dann ist das natürlich eine extrem starke Hilfe. Weil sonst, wenn man daran denkt, ich habe nachher die Hausaufgabe zu machen, werde ich natürlich in dieser Phase der Diskussion mitschreiben, wen vergiftet er, noch dazu, wenn ich nicht genau weiß, welches von diesen Einzelthemen ich dann nachher kriege als Hausarbeit. Und da hilft es natürlich, wenn ich hier eine gewisse Unterstützung habe und nicht alles aufschreiben muss. Das sind Sachen, die jetzt auf der Makroebene passieren und die jetzt auch wieder schöne Beispiele für Skripte sind. Auf der Mikroebene, wenn man jetzt wirklich sich vorstellt, zum Beispiel in dem Argiograph, sind wir in dieser Diskussionsphase Auch da kann man sich natürlich sehr wohl vorstellen, dass es so halbformale Unterstützungen schon gibt, wo ich sage, solche Argumente schreibe ich wirklich auf. Und ich habe zum Beispiel auch eine Systemunterstützung, die sagt, was ist die Aussage, was ist die Begründung für die Aussage und was sind vielleicht die Einschränkungen, Voraussetzungen, dass diese Aussage tatsächlich gilt. Und das hier ist ein System, das hier von den Psychologen hier an der LMU stammt. Und man wirklich versucht, das auch schon rechnergestützt ein bisschen zu präsentieren, wie diese Argumentationsketten ausschauen, wo ich natürlich auch, wie gesagt, Ketten eben zusammenbauen kann, die man dann auch ablegen kann, speichern kann und so weiter. Ja, wie gesagt, wir arbeiten an Prototypen, um sowas zu machen, und es gibt auch dort eine ganze Reihe von Projekt- und Diplomarbeitsthemen, wo verschiedene Realisierungen von so einem Skript verglichen werden, zum Beispiel eine ganz ohne Technologie, eine mit Technologie und auch vielleicht verschiedene technische Unterstützungen. Weil man sich ja vorstellen kann, eben eine technische Unterstützung, die ganz einfach ist, mit einem Laptop arbeitet, eine, die mit einem Tabletop arbeitet. Ja, und das ist alles nicht bloß Fantasie, sondern das passiert zum Teil. Also wenn Sie an solchen Dingen interessiert sind, da wirklich einzusteigen, dann müssten Sie sich mit der Frau Streng unterhalten. Ich hatte eigentlich gedacht, dass in dieser Version der Vorlesung jetzt Beispielfolien dazu zu solchen Themen drin sind. Die hatte ich, habe ich irgendein Versionsproblem hier. In meinem Ausdruck sind sie noch drin. Die stelle ich dann nochmal extra, ist vielleicht sowieso besser, ich stelle die dann nochmal extra ins Web, weil die eine Ergänzung sind. Die waren auch in dem ersten Foliensatz gar nicht zur Verfügung. Also Beispiele dafür wären eine Unterstützung, die nennt sich hier ArgueTable, eine Unterstützung für wirklich Argumentationsketten, wo man so einen interaktiven Tisch hat, an dem man die Argumentationsketten, so ähnlich wie sie da vorher auf dieser Folie waren, als Elemente bereitlegen kann und die sozusagen auch mit der Hand zusammenstecken kann, so Argumentationsketten, und damit sozusagen den Diskussionsprozess unterstützen kann, die Dokumentation. Da haben wir auch wirklich schon einen Prototyp, der entwickelt wurde. Oder auch für das Mörder-Skript kann man sich natürlich überlegen, dass es Unterstützungen gibt, die wirklich rechnergestützt sind. Also zum Beispiel zwei Laptops, wo ich meinen Text sehe, wo ich nach dem Lesen die Schlüsselworte eingeben kann und in der Phase, wo die beiden dann zusammenarbeiten, die Schlüsselworte eben, die der eine ausgewählt hat und die der andere ausgewählt hat, nebeneinander gelegt werden können. Auch da gibt es einen Prototyp, der in Arbeit ist oder eigentlich schon fertig. Und da kann man sich auch natürlich vorstellen, ist es jetzt besser, das mit getrennten Laptops zu machen? Ist es besser, das zum Beispiel auf so einem interaktiven Tisch zu machen? Bringt jede dieser Versionen denn überhaupt was gegenüber einer Version, wo ich bloß mit Papier und Bleistift arbeite? Also solche Themen zu verfolgen, heißt auch Benutzerstudien natürlich zu machen in großem Umfang. Oder eine Geschichte, die vielleicht nicht ganz so stark mit den Skripten zu tun hat, wo die bloß im Hintergrund sind, wären Visualisierungstechniken für den Zustand sozusagen der Diskussion in der Gruppe. Da haben wir auch zurzeit eine Diplomarbeit laufen, so ein Group Mirror, wo versucht wird, durch eine Projektion in dem Raum, die im Prinzip ein Landschaftsbild ist, in dem verschiedenes Wetter herrschen kann, sozusagen implizit Informationen zu vermitteln, wie der Diskussionszustand sozusagen in der Gruppe ist, wie gut die einzelnen Gruppenteilnehmer gearbeitet haben. Also das sind jetzt nur so Beispiele von Dingen, wo wir gerade eben aktuell dran am Arbeiten sind. Und das waren jetzt eben auch keine so irgendwie erfundenen Beispiele, sondern jeweils schon laufende Projekt- und Diplomarbeitsthemen. Wie gesagt, zur Illustration lege ich noch drei oder vier Folien aufs Netz, wo man sich da auch noch Bildchen dazu anschauen kann. Ja, ich habe bloß noch ein paar Minuten und möchte jetzt auch noch ganz schnell fertig werden und habe darum einen etwas banaleren Abschluss nochmal. Also jetzt war ich ja so ganz nah an dem, was man ausprobieren kann, weil es ganz spannend ist und sich denkt, naja, vielleicht ist das jetzt der ganz große Durchbruch im Lernen. Ich dachte mir, um das Ganze wieder ein bisschen auf den Boden runterzuholen, noch zwei Anwendungsberichte, die jetzt auch in dem Buch von CSCL berichtet werden. Ich will jetzt gar nicht auf die Bandbreite möglicher Szenarien eingehen, da haben wir schon viel drüber geredet, sondern einfach ganz konkret sagen, an der Uni Dortmund 2001 haben die so ein Experiment gemacht, wo sie wirklich eine Mischung gemacht haben aus kollaborativem Lernen und traditionellem Lernen. Sollten also Referate erarbeitet werden wo im Wesentlichen in Einzelarbeit hier die Leute sozusagen wie im klassischen Referat ihre Ergebnisse, sozusagen ihre Präsentationen vorbereitet haben. Und dann gab es eine Gruppenarbeit, die im Wesentlichen darauf ausgerichtet war, dass die Leute ihre Einzelreferate, die berührende Themen hatten, dass die aufeinander abstimmen. Das ist ein Problem, das wir kennen, das ist bei jedem Seminar so, dass immer Querbeziehungen gibt, bestimmten Begriff führen dann irgendwie zwei Leute gleichzeitig ein oder man sitzt da in seinem Referat, wartet auf seinen Vortrag und stellt fest, wird plötzlich blass, oh Gott, der erzählt das Gleiche, was ich eigentlich auch erzählen will. Um sowas zu vermeiden, sollte also hier in der Gruppenarbeit diese Überlappungen festgestellt werden und dann zu guter Letzt natürlich die Seminarpräsentation. Und das Ganze sollte unterstützt werden, gerade die kollaborative Phase vor allem, durch ein System, das so ja, ein klassisches CSCW-System ist, das Columbus, das im Prinzip so ähnlich funktioniert wie BSCW oder auch in Moodle gibt es solche Möglichkeiten, dass man einfach einen Baum von Materialien hat und die annotieren kann. Ja, was haben die dann gesagt, nachdem sie das probiert haben? Also erstens mal, das ist zeitaufwendiger als in traditionellen Seminaren, was für die Lehrer immer ein böses Argument ist, weil die sind sowieso in der Regel nicht so, dass sie Zeitressourcen übrig haben. Zweitens ist es so, dass es ein Kernproblem gibt. Diese Zusammenarbeit, die da stattfindet, darf nicht künstlich aufgesetzt sein. Also es wird ein bisschen beschönigend beschrieben, aber de facto scheint das, was passiert ist, wirklich zu sein, dass die Leute ihre eigenen Referate gemacht haben und keine Lust hatten, sich das anzuschauen, was die anderen machen. Und das sehr oberflächlich betrieben haben, pro forma so ein bisschen dann noch irgendwie was gemacht haben, aber nicht wirklich diese intrinsische Motivation hatten, ihr Referat jetzt mit den anderen abzustimmen. Das heißt, bei diesen anderen Beispielen, die wir ja vorher hatten, wo gemeinsam wirklich ein Ergebnis erarbeitet werden muss, das gar nicht existiert, wenn nicht jeder seinen Beitrag liefert, da ist das wesentlich besser. Und das sieht man schon, dass das eben tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt ist. Organisatorisch ist es so, dass das eben Einführungsaufwand notwendig war und dass es auf der Prozessebene eben ja, mit dem strukturierten Ablauf Orientierungsprobleme gab. Wobei man da sagen muss, so eine Idee von so einem Skript, von so einem Makroskript ist an der Stelle vielleicht ganz hilfreich, wenn man das einmal erklärt und auch wirklich bewusst macht, in welcher Phase von so einem Skript man ist, kann das an der Stelle durchaus was helfen. Gut, und es waren keine Informatikstudenten natürlich, das heißt, die hatten durchaus Probleme auch mit so einem technischen System dann umzugehen und sind dann irgendwie, haben sich so eine Basisfunktionalität, mit der sie arbeiten, rausgesucht und waren dann immer stärker verunsichert, wenn dann verlangt wird, dass sie eine neue Funktionalität nutzen, die sie noch gar nicht kennen. Ein zweites Beispiel war ein verteiltes Seminar, wo wir also jetzt aus dem reinen physikalischen Lernräumen nochmal rauskommen in eine Situation, wo es verteilt wird über zwei Orte, Hamburg und Linz. Die haben auf einer Wissensbasisplattform, die auf diesem traditionellen XAL-System aufbaut, ein Seminar gemacht auch und aber auch sehr schön, indem es zwei Wochen wirklich Kontaktaufnahme an den anderen Studienort gab. Das heißt, die mussten jeweils an die Hamburger nach Linz und die Österreicher nach Hamburg fahren und die andere Gruppe kennenlernen. Das ist auch sehr aufwendig und hatten dann letztlich, also sieht man auch wieder so ein Skript, in den letzten Wochen, wo es am intensivsten gearbeitet wurde, dann gemischte Gruppen, die verteilt über die beiden Orte, eben Hamburger und Linzer, zusammen Aufgaben lösen sollten. Von der Software, die da unterstützt wird, eigentlich ganz was Lustiges benutzt, nämlich so eine Kombination aus Wissensbasis mit Mindmapping. Das heißt, man hat dort eine Möglichkeit, Argumente oder Beiträge zu Foren sozusagen, die man hat zur Diskussion, grafisch anzuordnen und auch zu formatieren und zu strukturieren, was wohl sehr viel genutzt wurde und auch sehr schön ist, um einem sozusagen einen Überblick zu geben, statt dieser berühmten Thread-Views in einem Forum oder so. Das scheint sehr gut funktioniert zu haben. Aber auch da war so ein bisschen die Einstellung zum kollaborativen Lernen mit Vorsicht zu genießen. Also grundsätzlich in der Schlussauswertung wird immer wieder gesagt, eigentlich, wenn ich lernen will, will ich das lieber alleine machen und der Aufwand für die Gruppenarbeit wird als ein unnötiger Overhead zunächst mal gesehen. Das Werkzeug ist benutzt worden, weil es standortübergreifend natürlich sinnvoll ist, aber wurde auch nur deswegen, weil es eben über die Standorte weggeht. Das heißt, insgesamt ist es so, dass man doch alle diese Visionen, wenn man sie anschaut, sozusagen in der allgemeinen Lernkultur, die da ist, noch ein Stückchen weit weg ist von dem kollaborativen Lernen. Also Sie brauchen sich bloß anschauen, was Sie selber machen. Ich stelle immer wieder erstaunt fest, dass auch Prüfungsvorbereitungen sehr oft eben im Einzelkämpferprinzip gemacht werden und nicht kollaborativ, obwohl das viel effektiver wäre. Die Folie kann man sich dann einfach nochmal die Zahlen zu Gemüte führen. Es gibt einfach Belege, ganz eindeutige Belege, dass es, egal wie strukturiert die Aufgaben sind, dass das Gruppenlernen auf jeden Fall erheblich effektiver ist, als das alleine zu lernen. Also das ist nicht eine Ideologie, sondern das ist tatsächlich eine belegbare Tatsache. Ja, jetzt habe ich es haarscharf, glaube ich, auf die Zeit geschafft. Dankeschön für heute.